Biofilme sind etwas Alltägliches. Fährt man beispielsweise mit der Zunge über die Zähne, ist das ein glitschiges Gefühl. Es handelt sich um einen Biofilm, der als Zahnplug bekannt ist. Deswegen sollten die Zähne täglich geputzt werden, um den Biofilm von den Zähnen zu entfernen und die Zähne sauber zu halten. Greift man nach einem Stein in einem Fluss, fühlt sich dieser ebenso schleimig an. Dies wird von einem Biofilm aus Bakterien und Algen verursacht, der auf Geröll im Wasser wächst. Dies führt zur Schlussfolgerung, dass das Wachstum im Biofilm für die Mikroorganismen ein sehr wichtiger Überlebensfaktor ist.
So what we understand is that the biofilm mode of growth is the most important.
Bill Keevil ist Professor für Mikrobiologie an der Universität von Southampton in England. Sein Forschungsfeld sind Biofilme, die höchste Organisationsform von Mikroorganismen. Diese gemeinschaftlichen Strukturen von winzigen Einzellern, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, sind in ihrer Komplexität und Raffinesse vergleichbar mit Städten. Und diese Städte umgeben uns Menschen nicht nur, sondern sind auch in uns.
Fangen vielleicht mal wirklich mit dem Biofilm aus dem Mund an. Den haben wir geschnitten und dann auf einen Objektträger gebracht und dann haben wir den angefärbt. Und nun mikroskopieren wir. Und wir sehen nur Bakterien, die fluoreszieren. Das heißt, der Hintergrund ist schwarz und dann tauchen zum Beispiel kleine runde Kreise auf, die sind grün, Kokken zum Beispiel. Und daneben sehen wir lange, schraubenartige Gebilde in Orange. Das sind dann die Treponemen, die wir alle im Mund haben, die zum Beispiel nicht kultivierbar sind. Und dann könnte man sich noch vorstellen, dass wir in dunkel-lila Stäbchen sehen, kurze, ovale Gebilde. Das könnten dann gramnegative Stäbchen, anaerobe Bakterien sein. Also es ist wie ein wilder Urwald von Mikroorganismen.
Annette Mother, Mikrobiologin am Charité der Universitätsmedizin Berlin, beschreibt die Arbeit am Epifluoreszenzmikroskop. Eine Vielzahl an Lebewesen befinden sich im Mund, die mit Hilfe von ausgeklügelten molekularbiologischen Methoden sichtbar gemacht werden. Dabei werden die Bewohner der Biofilme mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Der Mund ist aber nicht der einzige Lebensraum für Mikroorganismen im Menschen.
Wenn man die ganzen Bakterien aus dem menschlichen Körper sozusagen rausholt und auf die Waagschale legt, ne, dann kriegt man satte 1,5 Kilo raus, reine Bakterienmasse. Man darf nicht vergessen, die Anzahl der Bakterien am und im menschlichen Körper ist 10-mal größer als die der tatsächlich menschlichen Zellen. Also wir bestehen eigentlich zum Großteil aus Bakterien. Zumindest mengenmäßig. Der Darm ist natürlich der Bereich, wo am meisten vorkommen, aber natürlich sämtliche anderen Oberflächen sind besiedelt. Der schlechte Geruch, den man entwickelt durch Schwitzen, der stammt nicht vom Schweiß selbst, sondern von den Bakterien, die Moleküle dann umsetzt. Die Haut ist also massiv besiedelt und meistens mit Organismen, die uns sehr wohl gesonnen sind, die uns sogar beschützen.
Erklärt Leo Eberl, Professor der Mikrobiologie an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Diese Bakterien sind in ihrem Aussehen kaum zu unterscheiden. Vielmehr kann man sie in ihren Gewohnheiten erkennen, etwa über die Nahrungsaufnahme. Eine große Anzahl der Mikroorganismen ist derzeit noch unerforscht und unbenannt, so Annette Mother.
Es gibt unendlich viele Bakterien. Viele davon kennen wir noch gar nicht. Also im Mund kann ich die Zahl sagen, also mehr als die Hälfte, mehr als 50% der Bakterien, die wir im Mund haben, sind noch nicht bekannt. Haben wir noch keinen Namen für, haben wir noch nicht kultiviert auf Platte. Und die sind nicht schrecklich, sondern mit denen leben wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden friedlich zusammen.
Die unglaubliche Artenvielfalt an Bakterien zu erfassen, ist nahezu unmöglich. Bekannt sind vor allem krankmachende Bakterien, sogenannte Pathogene. Um diese mit Antibiotika, also mit Medikamenten zur Behandlung von Infektionskrankheiten bekämpfen zu können, wurde viele Jahre hauptsächlich an Bakterien geforscht, die dem Menschen Schaden zufügen können. Der Überzahl aller anderen Arten schenkte man hingegen kaum Beachtung.
Wir leben halt in der Regel ganz friedlich und sehr, sehr zufrieden mit diesen verschiedenen Mikroorganismen, die es in der Mundhöhle gibt. Das ist auch so ein, ja vielleicht kann man sagen, sogar ein Irrtum des letzten Jahrhunderts, dass wir immer nur die Pathogene gesucht haben, also immer nur die Bakterien gesucht haben, die krank machen. Und dann hat man geschaut, auf welches Antibiotikum, auf welches Medikament die ansprechen, dann hat man das dem Patienten gegeben und oft nicht bedacht, dass man natürlich nicht nur diesen virulenten Keim trifft, sondern die komplette Normalflora des Patienten mittherapiert. Und wir wissen bis heute noch viel zu wenig darüber, was denn eigentlich eine gesunde, gemischte Normalflora ist. Es beginnt ja jetzt so ein bisschen dadurch, dass wir auch probiotische Joghurt kaufen können und essen können. Das ist ja die Idee dahinter, dass man also die Normalflora, die Good Guys, die guten Bakterien unterstützt, um eben das Gleichgewicht zur Normalflora zu bewegen und die Krankheitserreger wegdrückt. Aber wie gesagt, das ist noch sehr, sehr simpel, wenn wir nur eine Spezies zu uns nehmen, wenn wir wissen, dass im Mund mehrere hundert Spezies vorkommen.
Wenn es gelingt, die Normalflora zu stärken, ist der Einsatz von Antibiotika nicht immer notwendig. Antibiotika hemmen schon in geringen Mengen das Wachstum von vielen Mikroorganismen oder töten diese ab. Antibiotika sind meist sehr unspezifisch in ihrer Wirkung. Im Biofilm leben gute und krankmachende Bakterien miteinander. Je gesünder der Körper ist, desto weniger diese Pathogene können sich in ihm vermehren. Der Grund dafür ist, dass eine andere, dem Menschen wohlgesonnene Mikroorganismengemeinschaft die Normalflora dominiert und die krankmachenden Bakterien gar keine Möglichkeit bekommen, sich auszubreiten.
When we look at infections in the body, the biofilm again protects the microorganisms.
Bei der Behandlung von Infektionen mit Antibiotika bietet der Biofilm den Mikroorganismen Schutz. Es ist auch bekannt, dass Krankheitserreger in Biofilmen viel resistenter gegenüber Behandlungsformen mit Antibiotika sind. Manchmal ist die Resistenz bis zu 1000-mal so hoch. Dies ist der Grund für die schwierigere und langwierigere Heilung von Infektionen, wenn mit einer Behandlung zu lange zugewartet wird. Der Biofilm hatte genügend Zeit, sich zu bilden, wodurch das Antibiotikum erst den Biofilm durchdringen muss, um dann die dort vorhandenen Mikroorganismen abzutöten.
Der Biofilm liefert den krankmachenden Bakterien Schutz. Die Mikrostadt Biofilm bildet so etwas wie eine Stadtmauer. Überhaupt funktionieren Bakterien im Biofilm anders als ohne ihn. Bill Kevill, Mikrobiologe an der Universität von Southampton, erklärt.
What we now know instead is that the bacteria change their physiology.
Mittlerweile ist bekannt, dass die Bakterien ihre Physiologie verändern. Sie verändern die Zahl der Gene, die aktiviert sind, und jene, die inaktiv sind. Dies verändert wiederum ihre Struktur und Funktion. Und dies verleiht den Bakterien physiologische Resistenz gegen Desinfektionsmittel und Antibiotika.
Das eine ist, dass sie vielleicht so schön eingebettet sind, kuschelig in diesem Schleim, dass die Antibiotika einfach nicht so gut hineindiffundieren können. Ja, dass einfach eine mechanische Barriere da ist. Dagegen sprechen einige Ergebnisse, wo man versucht hat, in dem Biofilm die Antibiotika zu detektieren, und es hat funktioniert. Ein anderer Grund könnte sein, dass es gibt ja bei Antibiotika häufig Spezies, die sensibel sind auf ein Antibiotikum, andere, die resistent sind. Wenn diese resistenten Spezies das Antibiotikum verstoffwechseln, anknabbern, die funktionelle Stelle besetzen, dann ist es natürlich auch für die sensible Spezies nicht mehr gefährlich, dieses Antibiotikum. So, dass da auch so eine Art Mafia, so eine Kooperation zwischen den Bakterien entsteht. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Bakterien in so einem Biofilm ihren Stoffwechsel herunterregulieren. Das heißt, auf Sparflamme wachsen und das Antibiotikum dann nicht mehr so gut wirken kann.
Die Biofilmforschung erkundet neue Wege abseits vom Antibiotika-Einsatz zur Bekämpfung bakterieller Infektionen, erklärt Annette Mutter. Es wird versucht, spezifischere Möglichkeiten der Kontrolle von Biofilmen zu finden, die tatsächlich nur einen bestimmten Organismus angreifen. Leo Eberl, Professor für Mikrobiologie an der Universität Zürich, erforscht die Kommunikation im Biofilm. Er berichtet über ein altbekanntes Heilmittel zur Stärkung der Abwehrkräfte, mit dem sich seine Forschungsgruppe befasst.
In Fällen, wo man mit pathogenen Organismen arbeitet und wo man jetzt weiß, diese Kommunikation startet, sowohl die Biofilmformation als auch die Pathogenität, dass das jetzt sehr ideale Angriffspunkte sind, um neue Therapeutika zu entwickeln. Das ist jetzt also ein Bereich, der sehr stark aufkommen ist, wo einerseits synthetische Moleküle entwickelt worden sind, die spezifisch diese Kommunikation blockieren, Und wo jetzt aber bekannt wird, dass sehr, sehr viele Naturstoffe dazu in der Lage sind. Also wir selbst arbeiten an einem relativ großen Projekt, wo es um Knoblauchextrakte geht, wo wir zeigen können, zusammen mit einer dänischen Arbeitsgruppe, dass gewisse Substanzen im Knoblauch ganz spezifisch die Kommunikation blockieren und auf die Art und Weise in der Lage sind, pathogene Bakterien zu bekämpfen.
Im Mund bieten altbekannte Techniken Schutz vor Biofilmen, die beispielsweise Parodontitis verursachen könnten. Eine bakteriell bedingte Entzündung, ausgelöst durch Zahnbelag.
Der wichtigste Aspekt ist tatsächlich das mechanische Zerstören, Zerrupfen vom Schleim.
So Annette Mother, Expertin für Biofilme im Mund.
Zum einen zerstöre ich den Biofilm. Das heißt, ich putze tatsächlich mechanisch den Biofilm von diesen Zähnen herunter. Das heißt, ich reduziere die Anzahl der Bakterien und ich mache den Zahn wieder sauber.
Von der Spucke zum Waschbecken. Wasserleitungen beinhalten ebenfalls Biofilme an den benetzten Oberflächen der Rohre, in Duschschläuchen, in Heißwasserboilern, im Abfluss. Bill Kievel beschäftigt sich mit den mikrobiologischen Problemen, die davon ausgehen können.
In my laboratory we've been doing a lot of work looking how pathogens go through water systems.
In meinem Labor wird sehr viel darüber geforscht, wie sich die Krankheitserreger in Wassersystemen ausbreiten. Insbesondere beschäftigt uns die Frage, ob sie sich an den Schleim des Biofilms heften können. Die Antwort ist ja. Nahezu jeder Krankheitserreger, den wir bislang untersucht haben, heftet sich an den Biofilm. Wenn sie sich dort auch nicht vermehren, so existieren sie und überleben dort. Der Biofilm bietet also einen sicheren Hafen.
Wasser ist ein Naturprodukt, in dem sich auch krankmachende Keime befinden, die Infektionen auslösen können. Regina Sommer von der Abteilung für Wasserhygiene der Medizinischen Universität Wien sucht nach diesen.
Wir dürfen nie vergessen, dass unser Trinkwasser, das Wasser, also das wir in unseren Leitungen transportieren, dass das wie ein Lebensmittel zu behandeln ist. Also wir haben auch im besten Trinkwasser, das ein Naturprodukt eben darstellt, haben wir Zellzahlen von Bakterien, die sich im Bereich von 10.000 bis 100.000 pro Milliliter bewegen. Das heißt, auch Trinkwasser kann verderben. Nicht nur ein Mayonnaisebrot oder eine Wurstsemmel können verderben, sondern auch Trinkwasser kann verderben, wenn es zu lange Zeit irgendwo steht und wenn es bei nicht richtigen Temperaturen, sprich kaltes Wasser zu warm und warmes Wasser zu kalt, transportiert oder gelagert wird.
Solange ein Trinkwassersystem gut gewartet ist und die Rohre gleichmäßig von Wasser durchflossen werden, stellen Biofilme kein großes Infektionsrisiko für den Menschen dar.
Im Wasser sind natürlich auch Bakterien drinnen, die, wenn entsprechende Konzentrationen erreicht werden, diese auch den Menschen schädigen können. Und eines der prominentesten Beispiele dafür ist zum Beispiel Legionella pneumophila. Aber es gibt auch andere Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa, die zu dieser Gruppe gehören. Also ganz natürliche Wasserbakterien, die, wenn man entsprechend nicht sorgfältig mit dem Wasserführensystem umgeht, für den Menschen eine Gefahr darstellen können.
Legionella pneumophila ist verantwortlich für die Legionärskrankheit. Eine schwere Form der Lungenentzündung, die vor allem immungeschwächte Menschen betreffen kann. In stehendem Wasser sind die Voraussetzungen ideal für die Vermehrung des Krankheitserregers. Vor allem in Klimaanlagen und wenig benutzten Wasserleitungen wird das Wasser oft bei Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad Celsius gespeichert. Um Legionella pneumophila zu bekämpfen, sollten die Temperaturen bei der Speicherung über 65 Grad Celsius liegen und bei der Verteilung des Wassers nicht geringer als 55 Grad Celsius sein. Legionellen gehören zu den Keimen, vor deren starker Vermehrung sich der Mensch schützen sollte. Sie sind natürlicher Bestandteil des Wassers, sie vermehren sich im Biofilm und brauchen diesen sogar dazu. Trotzdem können sie auch im Menschen wachsen und diesen schädigen. Bill Kievel berichtet über Parallelen in der Evolution.
The reason why Legionella is a good pathogen is because in the environment it has adapted over millions of years.
Der Grund dafür, dass Legionellen Krankheitserreger sind, ist, dass sie sich über Millionen von Jahren in Biofilmen an ihre Umwelt angepasst haben, um nicht von Einzellern gefressen zu werden. Diese Einzeller, Protozoen, suchen Biofilme nach bakterieller Nahrung ab. Doch die Legionellen haben eine sehr schlaue Strategie entwickelt, um nicht von ihnen gefressen zu werden. Wenn Legionellen von einem Einzeller einverleibt, also gefressen werden, nehmen sie dort überhand und wachsen sogar in diesen. Problematisch wird es, wenn Legionellen über den Atemweg in die Lungen gelangen. Dort treffen sie auf sogenannte Makrophagen, weiße Blutkörperchen zur Verteidigung der Lungen, und glauben, diese seien Amöben oder Protozoen. Sie dringen in diese ein und nehmen wieder überhand.
So versuchen sich die Biofilme seit 3,6 Milliarden Jahren, ihre Existenz zu sichern. Einerseits unterstützen die Biofilme den Menschen in seinen komplexen Systemen, zum Beispiel in Kläranlagen. Andererseits stellen Biofilme eine Gefahr für unsere Gesundheit dar. Der Mensch kann nur versuchen, das System Biofilm verstehen zu lernen, mit ihm Kommunikation aufzunehmen und so gut wie möglich gemeinsam zu existieren.
So one problem, ironically, for drinking water systems.
Ironischerweise ist ein Problem von Trinkwassersystemen, dass, wenn sie zu sauber gehalten werden, gleichzeitig die Möglichkeit eingebüßt wird, die Menschen zu immunisieren. Ich denke, dass es unmöglich ist, in einer sterilen Welt zu leben. Wir müssen die Umgebung verstehen, in der wir leben und was für uns nützlich ist. Ich denke, dass es fast unmöglich ist, Biofilme auszurotten, aber ich glaube, dass man sie kontrollieren kann.